Und meine Mutter hat erzählt von einem Kind, was sie gesehen hat, 7 bis 8 Jahre alt, das so durch die Straßen gegangen ist und so auf ihr Auto zu. Und sie meinte, man hat, ich glaube, es war ein Junge, man hat ihm angesehen, dass er auf der Straße gelebt hat und er hatte halt Zeitungen unterm Arm. Und der wollte denen was verkaufen, aber sie meinte, seine Augen sind die ganze Zeit zugefallen und er ist die ganze Zeit so richtig gewankt, weil er einfach ganz offensichtlich high war.
Two Persians in a pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht's in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manishkarimi.
Hello!
Hi, wir sind zurück.
Wir sind zurück aus der Sommerpause mit Two Persians in a pot.
Ich bin Yassi.
Und ich bin Nahal. Wir freuen uns sehr, wieder da zu sein. Also mir geht's zumindest so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Nahal, aber ich habe mich wirklich richtig gefreut, wieder aufzunehmen mit dir.
Das stimmt. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil ich einfach vergessen hatte, wie das hier so ist, hier zu sitzen, dich über FaceTime zu sehen und ja, zu
das
reden.
Das ist was Besonderes.
Wie war denn dein Sommer, Yassi?
Mein Sommer war sehr schön. Also ich meine, wir haben ja gar nicht so lange Pause gemacht. Eigentlich nur einen Monat. Aber in diesem Monat war ich im Urlaub und habe entspannt mal
sehr schön
von der Arbeit. Aber ich habe mir meine Entspannung heute, ich muss es kurz droppen, weil du mich eben schon ausgelacht hast, meine Entspannung heute nach dem Feierabend am Freitag auch mitgenommen, weil ich habe mir schon Kölsch aufgemacht, Leute.
Sie trinkt Bier.
Ich trinke Bier. Ich liebe Bier. Also ich liebe Kölsch.
Ich liebe auch Kölsch.
Eigentlich eine ganz gute Überleitung für unser Folgenthema heute.
Stimmt.
Weil es eigentlich ungewollt. Weil eigentlich war die Inspo dieser Folge tatsächlich nicht das Bier, sondern Masum, der unseren Podcast, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig hört. Zumindest sagt er das immer. Er arbeitet ja im Coffice bei uns in Deutz am Sender. Sehr, sehr gutes Café. Und er macht nicht nur großartigen Kaffee, sondern hatte tatsächlich auch eine gute Frage. Und das war zu der Zeit, wo wir die Q&A-Folge aufgenommen haben. Und die Frage kam aber einfach ein bisschen zu spät. Und zwar hat er gesagt so, ja, warum macht ihr nicht eigentlich mal eine Folge über den Drogenkonsum im Iran? Oder zu Drogen? Und ich so, hä? Wie? Und dann hat er gesagt so, ja, das ist doch total das gesellschaftliche Problem und so weiter. Und dann haben wir beide ja drüber gesprochen und uns beide Gedanken gemacht. Deswegen komme ich quasi vom Bier auf andere illegale Substanzen oder Substanzen, die abhängig machen können. Denn in dieser Folge geht es tatsächlich um den Drogenkonsum im Iran und vor allen Dingen um den Konsum von Opiaten, was gerade im Iran oder schon seit einigen Jahren echt ein großes Problem darstellt.
Ja, und bevor wir anfangen, eine Triggerwarnung. Wie gesagt, es geht um Drogen und Drogenkonsum und das in der ganzen Folge.
Drogen im Iran. Ich glaube, das ist für viele, also mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt nicht so im Thema drin sind, die denken sich so, hä? Drogen im Iran? Warum ist das überhaupt ein Thema? Da ist doch eigentlich alles verboten.
Genau.
Also, weil Alkohol ist ja auch tatsächlich verboten.
Ja.
Aber seit einigen Jahren gibt es auch immer wieder Artikel, Berichte, sogar Dokus, die sich mit dem Drogenkonsum im Iran beschäftigen, weil es ein riesengesellschaftliches Problem geworden ist, eigentlich über alle Gesellschaftsschichten hinaus verteilt. Also egal, ob jung, alt, wohlhabend, nicht so wohlhabend. Und tatsächlich hat das Ganze auch einen, ja, teilweise kulturellen Background, muss man schon sagen. Aber dazu erzählen wir später noch mehr. Ich habe erstmal ein paar Facts für dich, Nahal.
Oh, du hast heute die Facts. Aber bevor du die Facts sagst, wollte ich kurz sagen, es war mir auch nie so richtig bewusst, dass es so ein Drogenproblem gibt. Weil klar, wie du schon sagst, ne, ich wusste auch schon immer, ja natürlich, Alkohol ist verboten, aber die ganzen jungen Menschen, Studierende, die trinken natürlich trotzdem, ne, machen illegale Homepartys oder so und trinken. Das wusste ich, aber dass es wirklich so heftig ist, wie wir jetzt gleich lernen werden mit den Facts, das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
Ja, also ich kann dir einfach mal sagen, die Zahl der offiziell abhängigen Menschen im Iran, es sind 2,8 Millionen. Und 1,6 weitere Millionen Menschen gibt es, die im Iran in Anführungszeichen ab und zu Drogen konsumieren. Das sind jetzt offizielle Zahlen und viele, viele Berichte deuten darauf hin, dass die Dunkelziffer echt viel größer ist. Ja. Und im internationalen Vergleich ist das Verhältnis von der Bevölkerungsanzahl im Iran und zu dieser Anzahl der offiziell als drogenabhängig geltenden Menschen ein sehr, sehr hohes Verhältnis. Und der Iran nimmt eine der, sag ich jetzt mal, ersten Positionen ein im weltweiten Vergleich. Das ist wirklich, wirklich krass. Also wenn man bedenkt, dass eigentlich alles, ja, alles davon verboten ist, also von Alkoholkonsum bis, sag ich jetzt mal, Konsum von Marihuana, was ja in manchen Ländern nicht der Fall ist.
Ja, 2019 wurde in keinem anderen Land so viel Heroin beschlagnahmt wie im Iran. Also stell dir das mal vor. Das ist gar nicht so lange her. Und in keinem anderen Land, und man könnte meinen, oder ich habe bisher immer gedacht, es gibt so viele andere Länder, in denen mehr konsumiert wird, aber anscheinend irgendwie nicht. Und auch bei Marihuana, wo du es gerade schon angesprochen hast, ist Iran an fünfter Stelle der Länder gewesen, in denen die größte Menge beschlagnahmt wurde. Und das finde ich auch so crazy, weil ich meine, gut, jetzt in den USA oder hier bei uns in unserem Nachbarland Holland ist es natürlich legal, da muss ja nichts beschlagnahmt werden, ne? Aber ich finde es so heftig, was mir ist, war das wirklich nicht bewusst und es schockiert mich. Was ich am verrücktesten finde, das gelesen zu haben, am Tag sterben 13 Menschen im Iran an Drogen. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, und das sind ja alles nur die offiziellen Zahlen, ne? Also ja, wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Ich habe mich auch ein bisschen erkundigt, welche Arten von Drogen tatsächlich am meisten konsumiert werden. Es sind tatsächlich am meisten Opiate und Heroin, aber auch sowas wie Marihuana, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Ich habe aber auch mit anderen jungen Menschen gesprochen, im Iran selbst tatsächlich, die erzählt haben, dass auch sowas wie Crystal Meth, das nennen die übrigens Shisha, heißt übersetzt ja, Glas auf Deutsch, also Glas. Macht ja auch dann irgendwie Sinn von der Übersetzung her, dass das zu einem immer größer werdenden Problem wird, was ich einfach krass finde. Weil dieses Problem so groß geworden ist, vor allen Dingen in den letzten Jahren im Iran, gibt es tatsächlich auch einen Generaldirektor, der sich im Iran wirklich nur mit Drogenbekämpfung beschäftigt. Und die Strafen für Drogendelikte sind, kannst du dir vorstellen, relativ hart. Teilweise wird sogar die Todesstrafe verhängt. Aber es gibt natürlich auch Gefängnisstrafen. Trotzdem ist das Problem anscheinend so ausgeweitet gewesen, vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass einige Menschen geschrieben haben in Artikeln, so die Regierung versucht viel zu tun, aber es scheint, als würde man nicht wirklich gegen dieses Problem ankommen. Aber dem gehen wir jetzt ja auch auf den Grund.
Ja, und jetzt frage ich mich nämlich direkt, was sind denn die Gründe, warum man nicht dagegen ankommt? Also zum Beispiel hier in Deutschland, ich komme aus Hessen, in der Nähe von Frankfurt. Und wenn man in Frankfurt jetzt das Bahnhofsviertel sich anschaut, das ist ja auch krass. Also ne, Drogenkonsum, viele Drogenabhängige sind da auf der Straße und so weiter. Und da gibt es aber super viele Hilfsstationen, viele Räume, in denen man sich wenigstens saubere Spritzen zum Beispiel holen kann und so weiter. Also da wird wenigstens irgendwie versucht, den Menschen zu helfen. Aber warum ist das im Iran nicht so?
Also ich habe jetzt zum Beispiel von Hilfsangeboten nicht gelesen, wo man zum Beispiel, also wo es so Safe Spots gibt, wo man, weiß ich nicht, vielleicht saubere Nadeln sich holen könnte sag ich jetzt mal, in einer sichereren Umgebung Drogen konsumieren könnte. Ich weiß einfach nicht, also ich habe nichts darüber gelesen, ob es das gibt. Es gibt tatsächlich sowas wie die Tafel, ne? Also dass Drogenabhängigen geholfen wird, wenigstens warme Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Initiativen, die vor allen Dingen im Süden von Teheran, wo auch so ein Bereich oder Viertel sind, die relativ problematisch sind, wo da Essen ausgehändigt wird. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, also ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger für Menschen ist, über Suchtprobleme zu sprechen in einer Gesellschaft, in der das eigentlich überhaupt nicht stattfinden soll.
Mhm.
Und natürlich ist es in Deutschland auch verboten. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Schule, aber wir haben in der Schule schon darüber gesprochen, wie Menschen alkoholsüchtig werden, was Nikotin für einen Einfluss auf uns hat und auch sowas wie Marihuana und andere härtere Drogen. Ja. Und ich glaube, dass es das im Iran in der Form nicht so gibt. Das heißt, es kann sein, dass die Hemmschwelle, darüber zu sprechen, wenn du ein Problem hast, höher ist. Und trotzdem gibt es natürlich auch immer mal wieder Stimmen, die sagen so, ist das eigentlich alles irgendwie krasser, weil es verboten ist und besonders viele junge Menschen dann irgendwie extra rebellieren möchten. Und genau dazu habe ich mit einer Person im Teheran gesprochen, beziehungsweise geschrieben und Voicemails ausgetauscht, die mir erzählt hat, dass natürlich, weil zum Beispiel auch sowas wie Alkohol verboten ist, ganz oft der Alkohol selbst gebraut wird.
Ja, das und habe ich auch dass schon das, oft gehört. Ja.
Dass das halt teilweise auch schädlicher ist als in Anführungszeichen normaler Alkohol, weil der halt irgendwie falsch abgemischt wird, weil da irgendwie falsche Substanzen drin sind, weil man irgendwie eine, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, was man da für prozentuale Anteile irgendwie beachten muss, ne? Aber dass da natürlich auch viel schieflaufen kann. Und dass dann manche Leute sowas trinken und dann irgendwie ins Krankenhaus müssen oder Vergiftungserscheinungen bekommen und so. Und das ist natürlich auch sowas, ne? Wenn du alles heimlich machen musst, kann es natürlich sein, dass es natürlich öfter vorkommt, dass was in Anführungszeichen schief läuft, weil du halt auch nicht aufgeklärt bist durch die Schule oder durch, weiß ich nicht, deine Eltern, mit denen du darüber sprechen kannst, so wie es ist, mal Alkohol zu trinken. Das ist jetzt einfach meine subjektive Einschätzung dessen.
Und vor allem, denke ich, ist das nochmal vermehrt bei Leuten, die nicht so viel Geld haben, also die eher in Armut leben. Weil ich kenne das auch von Erzählungen von Bekannten im Iran, die eben, wie du sagst, auch selbst Alkohol brauen regelmäßig, um irgendwie sich da auch mal einfach nur abends zu Hause, nicht mal eine Party, sondern einfach mal sich ein Gläschen zu gönnen, sage ich jetzt mal. Und in den Familien ist das teilweise auch so, dass junge Teenager auch öfter mal hier und da ein Glas bekommen von den Eltern, um eben, dass die Erfahrung zu Hause machen und nicht in der Schule oder irgendwie auf illegalen Partys das bekommen. Das geht ja den wenigsten Menschen so. Also, gibt ja sehr viel Armut im Iran und ich glaube, da ist es einfach nicht kontrolliert.
Das ist, glaube ich, wie so oft einfach, dass viele Sachen dann aufeinander kommen. Wie du auch gerade sagtest, es gibt sehr, sehr viele arme Menschen im Iran und vor allen Dingen jetzt gerade mit den ganzen Restriktionen. Meine Tante war tatsächlich aus dem Iran bei uns in Deutschland vor einer Woche und die hat erzählt, dass einfach auch Lebensmittelpreise so unglaublich hoch geworden sind, dass sie auch zum Beispiel gar nicht weiß, wenn jemand wirklich nicht normal verdient, in Anführungszeichen, wie sich die Menschen das leisten können. Und das ist schon ein großes Problem. Und was natürlich da auch mit reinspielt, aber auch in diesem, restriktiverem Leben, als wir es vielleicht im Westen gewohnt sind, ist vielleicht auch sowas wie eine Verzweiflung beziehungsweise Hoffnungslosigkeit. Dazu habe ich zum Beispiel ein Interview im Deutschlandfunk gelesen mit einem Mann, der 11 Jahre lang süchtig war. Dieses Interview wurde geführt, als er 30 Jahre alt war. Und er hat erzählt, dass er mit 27 aufgehört hat, Drogen zu nehmen. Bedeutet, er war, seit er 16 ist, abhängig. Und er hat tatsächlich auch in diesem Interview gesagt, so, mir hat es irgendwie an irgendwas gefehlt, an Perspektive, an einer Zukunftsvorstellung. Wie wird mein Leben weitergehen? Und er hat selbst gesagt, so, die Drogen waren irgendwie ein Ersatzpunkt für mich. Und das war auch das, was irgendwie meine Tante letzte Woche so ein bisschen gesagt hat, dass sie jetzt nicht nur in Bezug auf Drogen, aber bei vielen jungen Menschen halt diesen Wunsch irgendwie nach Veränderung sieht oder diesen Wunsch irgendwie mehr wie im Westen zu leben. Und dass die so ein bisschen perspektiv bzw. hoffnungslos sind, gerade auch, weil das Leben durch die Restriktionen durch den Westen ja auch schwieriger geworden ist für die. Ne? Die haben einfach weniger Möglichkeiten, auch weniger Möglichkeiten zu reisen, leider. Und ja, es ist einfach schwieriger geworden, glaube ich.
Irgendwo stand auch in einem Artikel, dass auch immer mehr Frauen jetzt zu Drogen greifen, sage ich jetzt mal. Also viele Frauen, die abhängig sind. Und die Anzahl steigt auch angeblich weiter an. Und das finde ich auch so heftig, weil, also stell dir mal vor, du bist als Frau eh schon vielleicht ein bisschen eingeschränkt dort. Und dann bist du auch noch in dieser Drogenschiene und in, weiß ich nicht, in Abhängigkeit. Und ich glaube, das macht alles auch noch mal ein bisschen schwerer. Also für mich unvorstellbar, dieser Gedanke. Und irgendwie tut mir das auch echt leid, aber
ja. Ja. Man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass Abhängigkeit und Sucht einfach eine Krankheit ist, ne, die ernst genommen werden muss, was jetzt vielleicht im Iran erst in den letzten Jahren vermehrt passiert ist. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber meine Mutter hat mir tatsächlich eine wirklich bewegende Geschichte erzählt. Und zwar hat sie gesagt, dass sie vor ein paar Jahren im Iran war und beschreibt so eine Szene, wie sie im Stau stand in Teheran, was ja oft passiert. Und ich weiß nicht, ob du das auch noch kennst oder auch aus Erzählungen kennst. Es gibt ja viele Kinder leider auch, die dann, wenn Stau ist, irgendwie an die Autos kommen und einem was verkaufen wollen, ob es jetzt Tee ist oder ob die das Auto putzen wollen. Oder leider auch irgendwie betteln müssen, weil sie halt in Armut leben. Und meine Mutter hat erzählt von einem Kind, was sie gesehen hat, 7 bis 8 Jahre alt, das so durch die Straßen gegangen ist und so auf ihr Auto zu. Und sie meinte, man hat, ich glaube, es war ein Junge, man hat ihm angesehen, dass er auf der Straße gelebt hat und er hatte halt Zeitungen unterm Arm. Und du musst dir vorstellen, 7 bis 8 Jahre, die Iraner sind alle nicht so groß, also wirklich noch ein kleiner Junge. Und der wollte denen was verkaufen, aber sie meinte, seine Augen sind die ganze Zeit zugefallen und er ist die ganze Zeit so richtig gewankt, weil er einfach ganz offensichtlich high war. Mit 7 bis 8 Jahren.
Oh mein Gott.
Ja, und sie meinte, das hat sie so bewegt und so traurig auch gemacht und mich auch, diese Geschichte, weil es natürlich auch zusammenhängen kann, ne, in Armut groß zu werden und wenn du dann auf der Straße lebst, kann es natürlich sein, dass auch Menschen irgendwie, ja, dir vielleicht irgendwie mal sowas anbieten oder den Kindern irgendwas geben, weil sie vielleicht selber süchtig sind. Also mich hat diese Geschichte total, total bewegt und schockiert. Was man aber, das sind ja jetzt alles nur so gefühlstechnische oder unsere subjektiven Einschätzungen, die wir jetzt so kombiniert haben mit Interviews, die wir gelesen haben. Was aber tatsächlich Fakt ist, ist natürlich die Nähe des Irans zu Afghanistan. Und aus Afghanistan kommt einfach ein Großteil der Opiate und auch Heroin. Also im Osten des Irans ist ja 900 Kilometer lang die Grenze zu Afghanistan und 80% der weltweiten Opiumproduktion kommt aus Afghanistan. Und deswegen sagen halt viele, dass halt auch viele dieser Drogen halt über den Iran geschmuggelt werden, was natürlich dann auch dazu führen kann, dass diese Quote, die du oder diese Zahl, die du angesprochen hast, mit wie viel wurde beschlagnahmt, auch hoch ist, nicht nur, weil so viel vielleicht konsumiert wird, sondern weil halt auch viel versucht wird zu schmuggeln.
Was ich aber auch sehr interessant finde, wenn wir jetzt so ein bisschen geschichtlich mal zurückblicken und kulturell, bis zu den 20er Jahren war es nämlich relativ, ich sage jetzt mal, normal, irgendwie Opiate, beziehungsweise im Iran heißt es dann Tarjak, zu nutzen. Und es wurde gegessen quasi von normalen Menschen in allen Gesellschaftsschichten als Schmerzmittel. Also so wie wir uns heute eine Ibu mal eben reinwerfen, haben die damals Drogen konsumiert. Und vor allem oder vermehrt in Städten, die so ein bisschen, oder in Gegenden besser gesagt, die so ein bisschen außerhalb großer Städte waren, also eher so dörfliche Richtungen, ne? Und da war es einfach normal, dass man so ja, einfach Drogen gegessen hat. Wie kann man sich vorstellen, Kautabak heute? Das ist ja auch legal, das ist ja im Prinzip Nikotin, mhm, ne? Und das ist quasi, ne, schiebt man sich ja unter die Lippe. Ich habe es gerade mit meinem Finger vorgemacht. Und irgendwann hat sich dann das dann gewandelt mit den Jahren. Und dann wurde es nicht nur mehr gegessen, sondern mehr geraucht. Und dann wurde es natürlich auch illegal, was es ja heute überall so ist.
Ja, ja. Ich wusste übrigens nie, und wir beide haben dann ja auch darüber gesprochen und wir wussten gar nicht, was Tariq überhaupt ist, weil man hört immer nur so seine Eltern darüber sprechen, irgendwie aus Erzählungen oder so. Und ich wusste irgendwie nie, was das ist, bis ich tatsächlich, ne, mich eingelesen habe in dieses Thema, dass es einfach der persische Begriff für Opiate ist. Und weißt du, was ich auch sehr interessant fand? Ich habe mir ein langes Interview mit einem Forscher aus den USA angehört. Dr. Rudy Mathy heißt er und er ist Forscher im Bereich Middle Eastern History an der University of Delaware in den USA und der hat tatsächlich erzählt, dass es so in Anführungszeichen normal war, Opiate zu konsumieren als Schmerzmittel oder in Form von Schmerzmitteln, dass das sogar Kinder von ihren Großvätern bekommen haben. Und ich glaube natürlich, wenn du in einer abgelegeneren Gegend lebst, und du sowas, es ist ja quasi, es kommt ja aus einer, Pflanze, diese Art der Droge. Und wenn die Menschen das da hatten, dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn du in Teheran lebst und vielleicht schon ein bisschen die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat, ne? Also ich meine, wir sprechen von vor hunderten Jahren, wo das so war. Und auch ich habe mit Familienmitgliedern gesprochen, die gesagt haben, ja, gegen Schmerzen hat man früher sowas bekommen. Und dann irgendwann auch nicht mehr nur als, sag ich jetzt mal, kleines Ding zum Schlucken, sondern auch irgendwann zum Rauchen, dass das einfach normal war. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant fand, war, dass es, so wie ich es gehört habe, von Erzählungen her auch eine Droge war, von relativ wohlhabenden Menschen zu Beginn, weil das früher sehr, sehr viel gekostet hat. Und ich habe dann gehört von so schickeren Partys, die gefeiert wurden, wo dann wirklich so ein bisschen Tariq, also Opiate, geraucht wurden. Das ist natürlich krass, wie sich das bis heute irgendwie gewandelt hat. Aber genau diese Thematik hat dieser Forscher auch besprochen in diesem Interview, was ich auch verlinken kann in den Shownotes. Und er hat gesagt, dass Opiate einfach so tief verwurzelt sind in der iranischen Gesellschaft und in der Kultur und hat auch so Beispiele genannt, dass es zum Beispiel noch in den 50er Jahren so Cafés gab, wo es irgendwie Opiumtee gab. Kannst du das? Also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Aber das ist ja, also ich meine, bei uns gibt es heutzutage in Amsterdam gibt es ja auch Tee mit irgendwie Weed drin, ne?
Ja. Das ist, glaube ich. Ja. Oder Lollis oder keine Ahnung, alles mögliche eigentlich, ja.
Soll jetzt natürlich keine Verharmlosung oder irgendwas in die Richtung darstellen, aber ich glaube, vom Mindset der Menschen kann man das vielleicht vergleichen, wie das für die früher war. Tatsächlich gab es aber 1955 das erste Mal ein Verbot gegen Opiate, beziehungsweise die zu konsumieren. Und tatsächlich hat dieser Forscher auch in diesem Interview gesagt, was ich sehr interessant fand und worüber ich gar nicht nachgedacht hatte vorher, dass, also 1955 gab es das erste Verbot gegen Opiate und dann 1979, als die iranische Revolution war, hat sich dieses Problem aber verschlimmert. Und zwar hat er das einfach so erklärt, dass all diese Menschen, die früher in der Regierung waren und sich um die Kontrolle dieser Substanzen und so gekümmert haben und auch Polizisten und so, das wurde ja alles ausgetauscht, beziehungsweise die wurden nicht mehr geduldet oder was weiß ich, irgendwelche anderen Gründe. Und deswegen gab es so eine Zeit, in der dieses Problem oder diese Entwicklung einfach nicht so beachtet wurde. Und in der Zeit ist es anscheinend, der Konsum von Opiaten tatsächlich im Iran etwas angestiegen. Ah, und weißt du, was ich auch noch sehr spannend fand, was ein bisschen so mit einspielt in das, was wir am Anfang gesagt haben, wegen dieser in Anführungszeichen Normalität des Konsums. Dr. Rudy Mathy.
Rudy.
Dr. Unser Rudy. Hat auch, hat den Opiumkonsum tatsächlich früher auch vergleicht mit Alkoholkonsum jetzt bei uns. Also wie, er hat wirklich tatsächlich das Beispiel genannt, so wie die Deutschen sich vielleicht, weiß ich nicht, vor 50 bis 100 Jahren irgendwie das erste Bier um 12 Uhr aufgemacht haben, durch den Tag zu kommen. Oder wie in Frankreich viel Wein konsumiert wird, hat er gesagt, so haben die Iraner und Iranerinnen das mit Opiaten getan. Er hat wirklich O-Ton gesagt, das war einfach das, was die Leute durch den Tag gebracht hat. Vor allen Dingen in diesen bisschen ärmlicheren Gegenden auf dem Land, die wirklich viel körperlich auch arbeiten mussten. Das hat die durch den Tag gebracht. Das stillt auch ein bisschen den Hunger, hat er gesagt. Und ja, hat da irgendwie mit reingespielt, dass das einfach regelmäßig konsumiert wurde.
Ja, aber es gibt auch mal wieder zum Ende unserer Folge einen Hoffnungsschimmer. Weil ja. wir wollen ja immer sehr positiv enden, ne? So sind wir auch, sehr positive Menschen. Nee, aber seit der 2000er-Wende gibt es wirklich immer mehr Hilfsprogramme, die eben auf drogenabhängige Menschen eingehen. Und vor der Wende, also vorher, wurde einfach auf drogenabhängige Menschen so ein bisschen runtergeschaut, herabgeschaut. Und sie wurden nicht so ernst genommen, ne? Einfach hier weggeschoben. Out of mind, wie sagt man? Out of sight, out of mind.
Out of sight, out of mind.
Ja. Und jetzt gibt es aber, wie du auch schon vorhin gesagt hast, wie zum Beispiel diese tafelähnliche Hilfsorganisation oder, ne, gibt viel mehr, weil jetzt gelten drogenabhängige Menschen als erkrankte Menschen, also das wird jetzt anerkannt. Und das war in den 80ern noch, also gar nicht so lange her eigentlich, aber damals war das noch ganz anders. Und sie wurden in Umerziehungslager gesteckt. Das sagt zumindest die Zeit. Da haben wir einen Artikel gelesen. Und dort wurde dann versucht, unter richtig schlimmen Bedingungen diese Abhängigkeit von den Menschen loszulösen, sage ich jetzt mal, oder auszutreiben. Und ich weiß jetzt nicht genau, mit was für Methoden da gearbeitet wurde, aber man kann sich's vorstellen, wenn es heißt Umerziehungslager, dass es bestimmt nicht sanft zuging. Und ja, es gibt in immer mehr Städten und auch größeren Städten, aber auch jetzt nicht unbedingt Teheran, die Hauptstadt, sondern so ein bisschen im Osten, im Westen, wo auch immer, gibt es einfach immer mehr Hilfsprogramme.
Ich habe tatsächlich von einem Hilfsprojekt der UN gelesen, was ja von der UN Drogen- und Verbrechensbekämpfung tatsächlich gesponsert wurde, in Kerman. Und Kerman ist eine Stadt, die auch im Osten des Iran liegt, also relativ nah an der afghanischen Grenze, wo einfach aufgrund der Lage, wie wir eben schon besprochen haben, natürlich auch viele Menschen in Berührung mit Opiaten kommen. Und da gibt es ein Women's Empowerment Center, besonders für Frauen, die drogensüchtig waren oder drogensüchtig sind. Und da gibt es unterschiedliche Workshops. Tatsächlich lernen die Frauen da, Süßwaren herzustellen oder zu backen, um sie einfach in die Gesellschaft wieder einzuordnen, um ihnen Beschäftigung zu geben, um ihnen vielleicht auch ein Miteinander zu schenken. Und das fand ich richtig, richtig schön.
Wie einfach so eine Hilfsgruppe, kann man sagen, oder?
Genau, aber natürlich jetzt größer auferlegt. Weil man muss natürlich dazu sagen, die sind natürlich so unglaublich wichtig, auch um den Menschen, glaube ich, einfach auch so eine Nähe wieder zur Gesellschaft zu bringen, damit sie Menschen haben, mit denen sie reden können. Und genauso wie dieser Mann, der erzählt hat, dass er 11 Jahre lang süchtig war, seit er 16 Jahre alt war, der hat auch erzählt, dass er dann, durch so eine Hilfsorganisation clean geworden ist, weil er halt zu diesen Meetings gegangen ist und so. Und besonders in einem Land, wo, wie du erzählt hast, vor 40 Jahren noch auf Menschen, die drogensüchtig waren, heruntergeschaut wurde, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass sich die Menschen nicht komplett abgehängt von der Gesellschaft fühlen. Also das fand ich war wirklich schön, vor allen Dingen, weil man immer noch, ich habe immer noch dieses Bild von diesem kleinen Jungen im Kopf, von dem mir meine Mama erzählt hat, was ich wirklich so traurig fand. Aber
ich glaube, so ein Gemeinschaftsgefühl hilft einfach, dass die Menschen sich nicht denken, ach, ich bin nichts wert, weil ich drogenabhängig bin, sondern jetzt ist es eher so ein, es sind auch noch andere, die haben, ich sage jetzt mal, dieselbe Erkrankung, es wird ja als Erkrankung eingestuft, und ich bin nicht alleine und man kann es schaffen, weil ich bin nicht alleine, wir sind eine Gruppe, so, man kann sich austauschen und das ist ja mega gut, wirklich, finde ich super.
Ja, total. Ja, der Iran hofft natürlich, dass sich dass durch diese Hilfsprojekte sich etwas verbessert und dass sie in dieser, naja, Liste der Menschen mit Drogenabhängigkeiten im Verhältnis zur Einwohneranzahl natürlich nicht mehr so weit oben steht. Und man muss wirklich sagen, dass es wirklich viele Dinge gibt, die auch die Regierung da gerade tut, um diesem Problem entgegenzuwirken. Aber ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so ein bisschen kulturell verankertes Problem war und dass man wirklich so dieses, ja, wir haben halt Opiate geraucht, irgendwie vergleichen kann mit, wie andere Menschen halt sehr früh mit Alkohol in Kontakt gekommen sind. Und das fand ich wirklich erschreckend und interessant zugleich.
Yassi, das war die 8. Folge.
Das war die 8. Folge.
Two Persians in a Pod.
Wir sind offiziell
zurück. Es war sehr schön mit dir. Ja, wir sind offiziell zurück und ich fand es sehr cool. Und ich glaube, diese Folge ist einfach eine sehr interessante und lehrreiche Folge. Ja, dann werden wir euch in 2 Wochen mit einer neuen, spannenden, coolen, super tollen Folge verwöhnen.
Verwöhnen, beglücken. Also, beglücken. Ihr habt jetzt schon öfter gehört, Nahal hat mich noch aufgezogen, du mit deinen Shoutouts. Wir hatten so viele Leute jetzt schon, die uns Inspo gegeben haben und ich finde das wirklich cool, weil weil wir dann auch merken, dass ihr interessiert seid und wir auch immer was dazu lernen. Von daher vielen Dank. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Vorschläge für Themen, immer her damit. Instagram, Two Persians in a Pod oder auch über Mail geht es. Und ich sage mal so, wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hallo. Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.